Raymond Chandler, Die kleine Schwester. Aus dem Amerikanischen von Robin Detje. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Thomas Sabacher. 1. Philip Marlowe Ermittlungen steht in schwarzen Buchstaben auf dem Riffelglas und die Farbe blättert ab von der recht schäbigen Tür. Sie befindet sich am Ende eines recht schäbigen Flurs in der Sorte Haus, die modern war, als gerade das ganz gefließte Badezimmer zum Grundpfeiler der Zivilisation erklärt wurde. Die Tür ist abgeschlossen, aber gleich daneben gibt es eine zweite mit der gleichen Aufschrift, die nicht abgeschlossen ist. Keiner zu Hause, nur ich und eine dicke Schmeißfliege. Immer herein mit ihnen, aber nur, wenn sie nicht aus Manhattan, Kansas kommen. Es war einer dieser hellen, klaren, sommerlichen Morgen, wie wir sie in Kalifornien im Vorfrühling kennen, bevor der Hochnebel kommt. Es regnet nicht mehr. Die Hügel sind noch grün und vom Tal gegenüber den Hollywood Hills aus sieht man oben auf den Bergen den Schnee. Die Pelzgeschäfte machen Werbung für den Schlussverkauf. Die auf 16-jährige Jungfrauen spezialisierten Freudenhäuser boomen. Und in Beverly Hills knospen die Jacaranda-Bäume. Seit 5 Minuten war ich hinter der Schmeißfliege her und wartete, dass sie sich setzte. Sie wollte aber nicht. Sie wollte einfach ihre Schleifen fliegen und den Prolog des Baiazzo singen. Ich hielt die Fliegenklatsche hoch erhoben. Auf einer Schreibtischecke gab es einen sonnenbeschienenen Fleck. Früher oder später würde sie dort landen. Aber als es soweit war, merkte ich es erst gar nicht. Das Brummen hatte aufgehört und sie hockte einfach da. Und dann klingelte das Telefon. Zentimeterweise arbeitete meine linke Hand sich zum Hörer vor. Langsam hob ich ab und sagte leise, »Bitte bleiben Sie einen Augenblick dran.« Ich legte den Hörer vorsichtig auf der braunen Schreibunterlage ab. Sie war noch da, schimmernd, blaugrün und verdorben. Ich atmete tief durch und schlug zu. Ihre Überreste segelten durchs halbe Zimmer auf den Teppich. Ich hob sie an dem einen Flügel, der heil geblieben war, auf und warf sie in den Papierkorb. »Danke für Ihre Geduld«, sagte ich ins Telefon. »Spricht dort Mr. Marlowe, der Detektiv?« Eine hohe, hastige Kleinmädchenstimme. »Ja, hier sei Marlowe, der Detektiv«, erklärte ich.
»Was berechnen Sie für Ihre Dienste, Mr. Marlowe?«
»Kommt ganz darauf an, was ich tun soll.« Die Stimme wurde ein wenig spitz.
»Das kann ich Ihnen kaum am Telefon sagen. Die Angelegenheit ist höchst vertraulich. Bevor ich meine Zeit verschwende und zu Ihnen ins Büro komme, müsste ich ungefähr wissen...«
$40 am Tag plus Spesen. Es sei denn, die Sache lässt sich mit einer Pauschale regeln.«
»Das ist viel zu viel«,
sagte die dünne Stimme.
»Oh, das könnte hunderte Dollar kosten, und ich habe nur ein kleines Gehalt und...«
»Wo sind Sie jetzt?«
»Oh, in einem Drugstore, gleich neben dem Haus, in dem Sie Ihr Büro haben.«
»Die 5 Cent hätten Sie sich sparen können. Der Fahrstuhl kostet nichts.«
»Der... wie bitte?«
Ich wiederholte alles Wort für Wort. »Kommen Sie rauf und lassen Sie sich ansehen«, fügte ich hinzu. »Wenn Ihre Probleme mir gefallen, kann ich Ihnen ziemlich genau sagen...«
»Ich muss vorher mehr über Sie wissen«, sagte die dünne Stimme entschlossen. »Es ist eine sehr delikate Angelegenheit, höchst privat. Darüber kann ich nicht einfach mit jedem reden.«
»Wenn die Sache so delikat ist«, sagte ich, »brauchen Sie vielleicht eine Frau als Detektiv.«
»Mein Gott, ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas gibt.«
Pause.
»Aber ich glaube nicht, dass eine Frau mir helfen könnte. Wissen Sie, Orrin hat in einer ganz schlimmen Gegend gewohnt, Mr. Marlowe. Ich fand sie jedenfalls schlimm. Der Verwalter des Fremdenheims ist ein wirklich unangenehmer Mensch. Er hatte eine Schnapsfahne. Trinken Sie, Mr. Marlowe?«
»Jetzt, wo Sie es sagen?«
»Ich glaube, einen Detektiv, der Alkohol in irgendeiner Form zu sich nimmt, möchte ich lieber nicht beschäftigen. Ich bin sogar gegen Tabak.«
»Aber eine Orange darf ich mir schälen.« Am anderen Ende der Leitung hörte ich es japsen.
»Sie könnten wenigstens wie ein Gentleman reden«, sagte sie.
»Versuchen Sie es lieber im University Club«, sagte ich. »Da sollen noch welche rumlaufen. Aber ich weiß nicht, ob man sie ranlässt.« Ich legte auf. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber er ging nicht weit genug. Ich hätte abschließen und mich unter dem Schreibtisch verkriechen sollen.
2.
5 Minuten später klingelte es an der Tür zu dem halben Büro, das ich als Wartezimmer nutze. Ich hörte die Tür gehen. Die Durchgangstür war nur angelehnt. Ich lauschte und folgerte, dass sich jemand im Büro geirrt hatte und wieder verschwunden war. Da klopfte es leise. Ein leises Hüsteln zum selben Zweck. Ich nahm die Füße vom Tisch, stand auf und ging nachsehen. Da war sie. Sie musste nicht erst den Mund aufmachen. Ich wusste es auch so. Nie hätte jemand weniger nach Lady Macbeth aussehen können. Sie war ein kleines, braves, adrettes Mädchen mit glatten braunen Haaren in steifer Frisur und einer randlosen Brille. Sie trug ein braunes Schneiderkostüm und über der Schulter hing ihr eine jener klobigen Taschen, die an eine barmherzige Schwester denken ließen, mit dem Verbandszeug auf dem Weg zu den Verwundeten. Auf den glatten braunen Haaren saß ein ausrangierter Hut ihrer Mutter. Sie trug kein Make-up, keinen Lippenstift und keinen Schmuck. Mit der randlosen Brille sah sie nach Bibliothekarin aus. »Das ist keine Art, mit Menschen am Telefon zu reden«, sagte sie streng. »Sie sollten sich schämen.«
»Ich lasse es mir nur nicht anmerken, aus lauter Stolz«, sagte ich. »Treten Sie ein.« Ich hielt ihr die Tür auf. Dann rückte ich ihr einen Stuhl zurecht. Sie setzte sich auf die vordersten 2 Zentimeter der Stuhlkante.
»Wenn ich so mit einem von Dr. Sucksmiths Patienten reden würde«, meinte sie, »wäre ich meine Stellung los. Er ist da sehr empfindlich, selbst bei den schwierigen Fällen.«
»Wie geht es dem alten Knaben? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich damals vom Garagendach gefallen bin.« Sie sah mich überrascht und sehr ernst an.
»Aber Dr. Sucksmith können Sie unmöglich kennen.«
Zwischen ihren Lippen ging die Spitze einer eher anämischen Zunge ins Leere. »Ich kenne einen Dr. George Sucksmith«, sagte ich, »in Santa Rosa.«
»Oh nein, hier geht es um Dr. Alfred Sucksmith in Manhattan. Manhattan, Kansas, wissen Sie? Nicht Manhattan, New York.«
»Das muss ein anderer Dr. Sucksmith sein«, meinte ich. »Und Sie heißen?«
»Ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen das verraten möchte.«
»Sind hier nur auf Schaufensterbummel, was?«
»So könnte man es nennen. Bevor ich meine Familienangelegenheiten vor einem völlig Fremden ausbreite, muss ich mir sicher sein, dass er mein Vertrauen verdient.«
»Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ein steiler Zahn sind?« Die Augen hinter den randlosen Gläsern blitzten.
»Das will ich nicht hoffen.«
Ich griff nach meiner Pfeife und fing an, sie zu stopfen. »Hoffen ist das falsche Wort«, sagte ich. »Lassen Sie den Hut weg und besorgen Sie sich eine von diesen Katzenaugenbrillen mit buntem Gestell. Sie wissen schon, die mit den schräg stehenden Gläsern. Irgendwie exotisch.«
»Das würde Dr. Sucksmith nie erlauben«, sagte sie schnell.
Dann fragte sie,
»meinen Sie wirklich?«
Wobei sie zart errötete. Ich hielt ein Zündholz an die Pfeife und paffte Rauch über den Schreibtisch. Sie wich zurück. »Wenn Sie mich engagieren«, sagte ich, »dann bin es ich, den Sie engagieren, so wie ich bin. Wenn Sie glauben, dass Sie in diesem Geschäft einen Laienprediger finden werden, sind Sie verrückt. Vorhin habe ich aufgelegt, aber Sie sind trotzdem raufgekommen. Sie brauchen also Hilfe. Was ist Ihr Name und Problem?« Sie starrte mich einfach nur an. »Hören Sie«, sagte ich. »Sie kommen aus Manhattan, Kansas. Das letzte Mal, als ich den Weltalmanach auswendig gelernt habe, war das ein kleiner Ort nicht weit von Topeka. Ungefähr 12.000 Einwohner. Sie arbeiten für Dr. Alfred Sucksmith und suchen jemand namens Orrin. Manhattan ist eine Kleinstadt. Es kann nicht anders sein. In Kansas gibt es nur ein 50 Orte, die es nicht sind. Ich weiß jetzt schon genug über Sie, um Ihre komplette Familiengeschichte auszuforschen.«
»Aber was hätten Sie denn davon?« fragte sie erschrocken.
»Ich?« sagte ich. »Nichts. Und nichts liegt mir ferner. Ich habe die Geschichten der Menschen satt. Ich sitze hier nur, weil ich sonst nirgendwo hin kann. Ich will nicht arbeiten. Ich will überhaupt nichts.«
»Sie reden zu viel.«
»Ja«, sagte ich. »Ich rede zu viel. Einsame Männer reden immer zu viel. Oder sie reden überhaupt nicht. Wollen wir zur Sache kommen? Sie sehen nicht aus wie die Sorte, die zu Privatdetektiven geht, vor allem nicht zu Privatdetektiven, die sie nicht kennt.«
»Das weiß ich«,
sagte sie leise.